Vor 30 Jahren ging die Ostseefähre Estonia unter und riss 852 Menschen in den Tod. Wir haben mit dem Hamburger Soziologen Marcel Schütz über das Unglück und seine Folgen gesprochen. Mehr dazu gibt es im Schwerpunkt. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, den 27. September. Ich bin Kirsten Stünkel und ich habe euch diese Themen mitgebracht. Betrüger verschicken QR-Codes via Post. Und es gibt noch einen sportlichen Ausblick. Jetzt schauen wir aber erstmal auf unseren Schwerpunkt. Heute im Fokus. Die Fähre Estonia versinkt am 28. September 1994 in der tosenden Ostsee. Von 989 Passagieren und Crewmitgliedern überleben 137 Menschen, darunter auch Schleswig-Holsteiner. Es ist die größte europäische Schiffskatastrophe nach dem Untergang der Titanic in Friedenszeiten. Wir haben mit dem Hamburger Soziologen und Organisationsforscher Marcel Schütz gesprochen. Er hat sich mit dem Unglück und dessen Aufarbeitung beschäftigt. Herr Schütz, mögen Sie beschreiben, welches Drama sich auf der Estonia vor 30 Jahren gegen 1 Uhr abgespielt hat?
In der Nacht vom 27. auf den 28. September 1994 geriet die Fähre Estonia auf der Ostsee in einen schweren Herbststurm. Gegen 1 Uhr brach das Bugvisier ab, wodurch enorme Mengen Wasser auf das Fahrzeugdeck eindrangen. Innerhalb von nur 30 Minuten kenterte und sank das Schiff. Auf halber Strecke zwischen Tallinn und Stockholm.
Die Estonia war nicht für das offene Meer geeignet und querte aber dennoch zwischen Tallinn und Stockholm die Ostsee. Warum war dies überhaupt möglich?
Nun, die Estonia war als Fähre für küstennahe Gewässer konstruiert und erfüllte streng genommen nicht alle Sicherheitsanforderungen für den Verkehr auf dem offenen Meer. Insbesondere fehlte ein Sicherheitsschott, das bei einem Abriss von Bugklappe und Bugrampe zusätzlichen Schutz vor einströmendem Wasser geboten hätte. Es war möglich, darauf zu verzichten, solange die Fähre nicht regulär für die offene See eingesetzt würde. Nach einem Wechsel der Reedereien verkehrte die Estonia aber auf der touristisch sehr gefragten und daher profitablen Ostseequerung zwischen Estland und Schweden. Das wurde ihre längste Route und führte sie am weitesten über das offene Meer. Die damalige staatliche Aufsicht verlief nicht effektiv, die Beschränkung auf landnahe Strecken wurde nicht mehr richtig überprüft. Man könnte sagen, diese Vorschriften sind in der Bürokratie selbst untergegangen.
Und warum wurde die Aufarbeitung des Unglücks immer wieder neu aufgerollt?
Zunächst gab es Zweifel an den Ursachen des Untergangs. Es kursierten etwa Gerüchte und Spekulationen über eine mögliche Explosion an Bord oder geheime Militärtransporte. Ein U-Boot wird in der Estonia-Geschichte auch immer wieder erwähnt. Der Ausgangspunkt der vielen Verschwörungstheorien liegt meines Erachtens darin, dass Schiff und Leichen nie geborgen wurden. Anfangs hatte die schwedische Regierung das zwar versprochen, kurze Zeit später aber wieder verworfen. Neue Unterwasseraufnahmen und Berichte haben auch in den vergangenen Jahren weitere Untersuchungen ausgelöst, da es Hinweise auf Schäden am Rumpf gibt, die zuvor nicht dokumentiert wurden. Aber all das hat an dem ursprünglichen Befund eines materialwissenschaftlich und maritim-physikalisch erklärbaren Hergangs der Katastrophe bis heute nichts geändert. Die Ausmaße des Unglücks, die hohe Opferzahl, das anhaltende öffentliche Interesse, aber auch eine unglückliche Krisenkommunikation der damaligen Politik haben sicher dazu beigetragen, dass der, wie ich ihn nenne, Estonia-Mythos kein Ende findet.
Welche Frage beschäftigt Sie in Bezug auf die Estonia persönlich bis heute am meisten?
Mich beschäftigen Organisationsstrukturen, wie sie unser Leben und unsere Gesellschaft prägen, wie in diesen Strukturen gearbeitet wird und wie es dabei zu Fehlern, Störungen und auch Unfällen kommen kann. Besonders interessant finde ich, wie im Laufe der Zeit durch den Wechsel der Reedereien und der Aufsichtsstellen Entscheidungen undurchsichtiger und widersprüchlicher werden und wie Wissen über Regeln und deren Einhaltung verloren geht. Bei der Rekonstruktion großer Unglücke sind die Entscheidungsprozesse interessant. Wie man die Dinge damals verstanden und ausgelegt hat und wie sich die Wahrnehmung im Laufe der Zeit verändert. Manchmal, wie im Fall der Estonia, mit fatalen Folgen.
Vielen Dank an Sie, Herr Schütz. Das ganze Interview meines Kollegen Oliver Tobolewski-Zarina gibt's über den Link in der Beschreibung. Von Telefonbetrügern haben die meisten ja schon gehört. Jetzt gibt es aber eine relativ neue Masche. Kriminelle kopieren offizielle Schreiben von Banken und kommen so an die Daten ihrer Opfer. Ziel der Betrüger ist es, Zugangsdaten zu ergaunern, und zwar mit QR-Codes. Die verschlüsselten Codes, die meistens auf Websites weiterleiten, kennen wir ja bereits aus den unterschiedlichsten Situationen. Beispielsweise aus dem Restaurant, um zur Speisekarte zu gelangen. Haben wir vielleicht alle schon mal ein bisschen ausprobiert. Also die Quadrate, die man mit dem Handy scannen kann, die immer zu einer unterschiedlichen Website führen, je nachdem, wer den erstellt hat. Wenn ich jetzt einen offiziellen Brief meiner Bank bekommen würde, würde ich natürlich darauf bauen, erstmal, dass er auch zu meiner Bank weiterleitet. Oder gerade gab es einen Schleswig-Holsteiner, der wahrscheinlich ähnlich an die Sache rangegangen ist und den QR-Code gescannt hat. Zunächst einmal versenden die Betrüger, getarnt im Bankdesign, vermeintlich per Post ein Schreiben an ihre Kunden und bitten darum, einen abgebildeten QR-Code zu scannen. Die Website, die dann beim Scannen erscheint, die sieht dann fast exakt so aus wie die richtige Seite der Bank. Natürlich ist diese von den Tätern täuschend echt nachgebaut worden. Es handelt sich hierbei also nicht um die Seite, auf der man sonst vielleicht das Online-Banking macht, sondern eben eine gute Täuschung. Aber wie kann ich jetzt noch einen echten Brief von der Täuschung unterscheiden, fragt man sich da. Dokumente sollte man immer zweimal lesen und am besten mit dem Vier-Augen-Prinzip kontrollieren. Die Betrügerschreiben enthalten meistens nämlich nicht die direkte Anrede, sondern immer eine anonyme Anrede, wie beispielsweise sehr geehrter Herr Kontoinhaber oder sehr geehrte Frau Kontoinhaberin. Manchmal wird jedoch auch die korrekte Anrede im Brief verwendet, wie gerade auch im Fall, der so in Neumünster vorgekommen ist. Porto und Papierkosten scheinen die Täter dabei aber auch nicht abzuschrecken. Das strecken sie vor. Für sie lohnt sich nämlich diese Investition, denn bei so einem Betrug erwirtschaften die Betrüger schon eine vierstellige Summe. Im Zweifel sollte man also lieber einmal nochmal nachfragen bei der Bank und dafür natürlich einmal mit der Bank klären, ist das wirklich ein Brief, den ihr gerade verschickt habt, oder ist das tatsächlich vielleicht ein Betrug? Und das Schreiben, das sollte dabei keineswegs entsorgt werden, weil es ein Beweismittel ist. Genauso sollte man bei QR-Codes immer vorsichtig sein. Also beim Scannen des QR-Codes kann man auch zum Beispiel Apps benutzen, die einem dann einmal eine Vorschau anzeigen, bevor man überhaupt auf die Seite klickt. Bei Bankgeschäften ist es immer sicherer, wenn man mehrere Authentifizierungsfaktoren einrichtet. Aber nicht nur in Briefen von Fake-Banken werden solche QR-Codes eingesetzt. Täter versuchen auch über QR-Codes an Ladesäulen von E-Autos, Parkscheinautomaten und gefälschten Strafzetteln an ihre Daten zu kommen. Also, was wir uns hinter die Ohren schreiben können, ist immer wachsam zu bleiben. Und falls ihr noch mehr wissen möchtet, könnt ihr natürlich einmal über den Artikel in den Shownotes einmal natürlich den Screenshot auch ansehen von dem Brief, der da angekommen ist. Und wenn ihr mehr hören möchtet, auch zum Thema Telefonbetrug zum Beispiel, hört doch gern mal in unsere Serie Miese Maschen rein. Die verlinke ich euch ebenfalls in der Beschreibung. Was noch in Schleswig-Holstein wichtig ist, darauf schauen wir jetzt. Weitere News aus Schleswig-Holstein. Und wir blicken noch einmal auf den Sport. Hier stellt sich mein Kollege aber erst einmal vor.
Moin, ich bin Luis Werner Heine und bin in der Sportredaktion für den SAZ in Hamburg tätig.
Was erwartet uns denn am Wochenende beim HSV?
Der HSV trifft am Samstag auf den SC Paderborn. Es ist ein kleines Zweitliga-Topspiel, wenn man das so früh in der Saison sagen kann. Der HSV hat die letzten beiden Heimspiele mit insgesamt 9:1 Toren gewonnen, allerdings gegen Aufsteiger in Kaiserslautern. Am vergangenen Wochenende war es ein bisschen schwieriger. Und jetzt geht es also gegen Paderborn.
Und gibt es da noch Karten?
Das könnte eng werden. Ich glaube, es sind knapp 55.000 Tickets schon weg. Also wer noch hin will, muss schnell sein.
Danke dir. Und für die, die jetzt sagen, ach, Fußball, nicht so meins, aber Football, da würde ich ganz gerne ein kleines Update haben. Das hat heute Michael Hund mitgebracht.
Die Flensburg Sea-Lords stehen in zwei Wochen im Halbfinale zur Meisterschaft in der Landesliga und können mit einem Sieg ins Finale aufrücken. Und wenn sie dort gewinnen und Meister der Landesligen werden, dann sind sie aufstiegsberechtigt in die Verbandsliga.
Was sollte ich vor Ort denn nicht verpassen?
Auf jeden Fall am 6. Oktober um 13 Uhr das Heimspiel der Flensburg Sea Lords in der Westerallee gegen die zweite Mannschaft der Hannover Stampeders. Es wird auch gleichzeitig das letzte Heimspiel der Sea Lords in dieser Saison sein und somit können da auch die Fans einen richtig großen Abschied zur Saison mit ihrer Mannschaft feiern.
Danke an Michael Hund. Zum Abschluss gibt's noch einen kleinen Ausblick. In der kommenden Woche blicken wir einmal auf die geplante Genossenschaft des FC St. Pauli, die nun weiter Form annimmt. Durch das ambitionierte Projekt will der Club Rückstände begleichen. Was es damit auf sich hat, wie sich Fans beteiligen können und warum bislang eigentlich keine anderen Vereine darauf gekommen sind, eine Genossenschaft zu gründen, das schauen wir uns in der nächsten Woche an. Das war's für heute. Die nächste Folge gibt's am Montag, den 30. September. Alle Themen gibt's natürlich zum Nachlesen auf saz.de und auch zum kostenlos Anhören. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ein ganz schönes Wochenende.